von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Ich habe mir ein ziemlich gutes E-Mountainbike gekauft, fahre voller Euphorie in die Berge und bekomme nach ungefähr 25 Kilometern einen Platten. Und habe natürlich kein Flickzeug dabei. Wie doof kann man eigentlich sein? Hätte ich das Buch Bike Workshop vorher gekannt, hätte ich mich vernünftig ausgerüstet. Thomas Rögner hat das Buch geschrieben, inklusive aller Reparaturen, Kaufberatung, Profi-Tipps, Federgabeltuning, Full-Suspension-Wartung, Pflege und Einstellung. Thomas, ist dir sowas auch schon mal passiert oder bist du der geborene Planer, der immer perfekt vorbereitet ist?
Also Platten kommen natürlich immer vor, aber als Mountainbiker, der auch noch mehrere Tourenbücher geschrieben hat, fahre ich eigentlich fast nie ohne Rucksack los. Und im Rucksack ist natürlich immer eine Pumpe, ein Ersatzschlauch und Schrägstrich oder Flickzeug. Aber im Buch ist natürlich auch ein Kapitel Notreparaturen im Gelände. Und falls du jetzt einen Schlauch in deinem Reifen hast, dann kannst du zum Beispiel einfach einen Knoten in den Schlauch machen an der Stelle, wo das Loch ist, wenn du es findest. Ja. Oder anderer Tipp.
Warte. Also, aber ist der dann immer noch lang genug? Weil da verliere ich ja dann doch ein paar Zentimeter.
Ja, der dehnt sich. Das ist auch so ein Irrglaube, dass man unbedingt 29 Zoll Schläuche braucht für 29 Zoll Laufräder. Man kann da auch einen 26er nehmen.
Das ist ja verrückt. Also ich mache einen Knoten rein und das hält, also schon auf, natürlich nicht auf Dauer, aber erstmal, ist das da nicht auch wahnsinnig hubbelig?
Ich wollte gerade sagen, es holpert, aber immer noch besser als zu Fuß gehen.
Ja genau, 25 Kilometer zu Fuß bedeutet 6 Stunden. War halt dumpf. Ist es für Typen wie mich, die eher alles so schnell machen und ach, wird schon Einstellung haben, ist es für so Typen wie mich möglich, wirklich so ein, sagen wir mal, eine Vordergabel im Gelände zu reparieren, wenn da was passiert? Oder sagst du, nee, es gibt auch echt Grenzen, auch für dich als Profi?
Ja, es gibt Grenzen. Also die Grenze ist da, wo was bricht und man ist nicht Schienen oder mit anderen Hilfsmitteln, die man im Gelände findet, sozusagen überbrücken kann. Wobei Gabelbruch ist also wie ein Lottogewinn. Eins so, ich weiß nicht, wie viel Millionen.
Also ein Anti-Lottogewinn.
Ja, genau, ein Anti-Lottogewinn. Wenn das passiert, dann das ist schon extrem selten. Ich fahre auch mit Gruppen über die Alpen. Das ist sozusagen der Nebenjob. Und da sind auch viele Anregungen aus dem Buch dann für das Buch entstanden. Was so alles passiert, wenn du mit 15 Leuten eine Woche lang unterwegs bist. Und wie gesagt, Gabelbruch oder Brüche extrem selten.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass auch als ich mir mein Rad ausgesucht habe, ne, es wird immer alles komplizierter und jetzt gibt's auch noch elektrische Schaltungen oder Automatik, so halbautomatische Schaltungen. Es gibt 30 Gänge plötzlich wieder. Wie stehst du dazu? Also wie verrückt soll das alles noch werden oder sagst du, nee, komm, jetzt müssen wir mal wieder back to the roots?
Also ich war auch skeptisch bei den elektrischen Schaltungen, bin dann aber letztes Jahr auch eben mehrere Alpenüberquerungen damit gefahren und muss sagen, extrem zuverlässig und in dem Fall sogar von Vorteil, weil die sich selber einstellt. Das heißt, worüber ich ein ganzes Kapitel verfasst habe, wie stelle ich die Schaltung korrekt ein, geht jetzt über eine App.
Ach, schade, umsonst geschrieben. Wenn man dann so ein Hightech-Fahrrad hat, wie wartungsaufwendig ist das? Oder sagst du, mittlerweile ist es eben so gut, dass sich zum Beispiel eine Schaltung selber einstellt, dass man eigentlich 2-3 Jahre seine Ruhe hat und dann halt mal wie bei einem Auto quasi zum TÜV muss.
Ja, dann kann es passieren wie beim Auto, wenn man sich 2 Jahre gar nicht kümmert, dass Sachen ausgetauscht oder repariert werden müssen, die gehalten hätten oder noch sehr gut funktionieren würden, hätte man sie ein wenig gepflegt. Also so diese kleinen Check-ups und die kleinen Pflegeeinheiten, einmal im Monat zum Beispiel ein bisschen Gabelöl auf die Gabel, oder eben diese ganzen Federelemente und die Gelenke dieser Full Suspensions, die haben alle Gelenke, da wo sich der Hinterbau bewegt. Wenn man die ein bisschen pflegt, ein paar Minuten, einmal in der Woche oder zweimal im Monat, dann tut man seinem Fahrrad und sich schon sehr viel Gutes.
Wie pflege ich die ein bisschen? Was muss ich tun?
Ja, wichtig sind, wie gesagt, alle beweglichen Teile, also da, wo die Gabel einfedert, die sogenannten Gabelholme. Und die Gabelschäfte Und beim Dämpfer eben auch der Kolben, wenn diese Laufflächen immer schön sauber sind und dann mit einem dafür vorgesehenen Spray zum Beispiel oder eben mit dem Öl, das normalerweise im Dämpfer und in der Gabel ist, das man auch kaufen kann, ein bisschen die Laufflächen damit benetzt immer, dann halten die Dichtungen viel länger und die Dämpfer und die Federgabel läuft viel geschmeidiger und man hat sehr viel mehr Komfort und Fahrsicherheit.
Mhm. Ich gehöre zu den Leuten, die einfach WD-40 irgendwo kaufen und das überall drauf sprühen. Das ist Mist, ne?
Geht. Geht. Wie sagen die Stand-Up-Comedians immer, kann man machen?
Muss man nicht machen.
Muss man aber nicht. Also besser sind, wie gesagt, dafür vorgesehene Öle für die Gabel. Wir haben immer zwei große oder drei große Hersteller. Das eine ist RockShox, andere ist Manitou und Mazzocchi. Wenn man da die jeweiligen Herstellerangaben befolgt, hat man länger Freude mit WD-40. Wenn es mal quietscht und knarzt, ist auch okay. Es können aber Anteile in dem WD-40 sein, dass Dichtungen, Gummi oder Plastikteile an diesen Gabeln und Dämpfern angreift und dann hat man es verschlimmbessert.
Wenn ich zum Beispiel zu viel auf die Kette sprühe, ja, und auf das ganze Kettenwerk und so, dann setzt sich irgendwie auch mehr Staub und Dreck ab. Gibt es da auch Spezialzeug?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt auch sogenannte trockene Kettenschmiermittel. Das sind die, die man, die eben weniger klebrig sind. Das heißt, sie haften nicht so gut an der Kette, haben den Nachteil, dass ich sie öfters verwenden muss, haben aber den Vorteil, dass eben weniger Schmutz und Staub an der Kette klebt. Mhm. Übrigens, kleiner Trick, was viele Leute nicht wissen oder gerne übersehen. Es gibt die sogenannten Schaltröllchen. Das sind die zwei kleinen Röllchen an diesem Käfig unterhalb der Schaltung. Und die sammeln besonders gerne Dreck und Schmodder an. Wenn man die regelmäßig reinigt, dann bleibt auch die Kette sauberer und man muss nicht so oft ölen.
Ah, auch gut, ja. Du schreibst auch in deinem Buch, dass man das mit normalem Spülmittel erstmal reinigen sollte. Das hat mich total gewundert, weil ich auch mal denke, so Spülmittel ist ja irgendwie auch aggressiv, oder nicht?
Nein, da geht es eigentlich nur darum, dass die Tenside im Spülmittel das Wasser weich machen und der Schmutz sozusagen weggewaschen wird. Im Prinzip kannst du alles nehmen, du könntest auch Handseife nehmen. Es geht nur darum, das Wasser weich zu machen, damit überhaupt der Schmutz aufgelöst werden kann. Und auch der Trick, wenn man das Fahrrad, den Rahmen einseift und dann wartet, nämlich 5 bis 10 Minuten, dann kann sich der Schmutz auch lösen und dann kann man gut abspülen.
Okay, und nicht mit dem Kärcher, ne?
Kärcher ja, aber da muss man aufpassen an den Stellen, wo Dichtungen sind. Also Tretlager und eben auch wieder die Gabelholme und am Dämpfer, überall, wo Wasser eindringen kann, sollte man mit dem Dampfstrahler, mit dem Kärcher vorsichtig sein, also entweder weiter weggehen oder am besten da nicht verwenden, sondern nur da, wo kein Wasser eindringen kann, also am Hauptrahmen.
Okay, wie ist das zum Beispiel bei den Felgen, weil da könnte ja auch Wasser eindringen. Könnte ich da einen Kärcher benutzen oder lieber auch nicht?
Ja, da kannst du einen Kärcher benutzen. Da musst du nur bei den Narben aufpassen. Da haben wir nämlich auch wieder die Dichtungen. Und wenn ich da mit Hochdruck am Narbenflansch, eben da, wo die Achse durchgeht, arbeite, dann kann da auch Wasser eindringen und dann rostet es eventuell von innen. Und dann fängt es irgendwann das Knirschen und Knacken an.
Ja, genau. Das waren ja schon mal ein paar echt gute Tricks. Gib uns jetzt noch ein paar Tipps, worauf ich achten muss, wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe. Was kaufe ich überhaupt? Weil es gibt ja eine unfassbare Auswahl. Ist ja schlimm.
Ja, das ist, der Markt ist sehr groß. Zurzeit gibt's auch, glaube ich, wieder sehr günstige Räder, weil der große Boom vorbei ist und die Lager voll sind. Also man sollte auch auf jeden Fall schon mal schauen, wo sind gute Markenräder herabgesetzt, weil das sind sie im Moment immer. Also ein paar hundert Euro sind da auf jeden Fall schon mal zu sparen, indem man einfach schaut, wo gibt's gerade Angebote oder man geht zum Händler seines Vertrauens und fragt ihn, wo denn noch sozusagen Rabatt oder herabgesetzte Preise möglich sind. Und zum anderen muss ich einfach wissen vorher, wofür ich das Fahrrad benutzen möchte. Möchte ich nur ab und zu durch den Wald fahren bei mir zu Hause und da habe ich nur kleine Hügel, dann tut's immer noch ein sogenanntes Hardtail, also eins, das nur vorne gefedert ist und hinten starr. Weil damit habe ich schon mal weniger Gewicht, weniger Wartungsaufwand und eben auch einen günstigeren Preis. Will ich aber ernsthaft Mountainbiken oder eben mit viel Spaß Mountainbiken und auch mal eine Alpenüberquerung fahren oder eine Mehrtagestour fahren, ist ein Full Suspension, ein kurz genannt Fully, auf jeden Fall nötig und auch gut. Und da geht's dann los, wie viel Federweg brauche ich? Das geht eben los bei 80 oder 100 Millimeter. Mhm. Das ist dann auch für weniger grobes Gelände. Aber sobald ich Urlaube auch in den Alpen plane oder im Bikepark oder in wirklich anspruchsvollem Gelände, sollte ich nicht unter 120 bis 140 Millimeter Federweg planen.
Wow. Wenn du deine Alpenüberquerungen machst, ne, machst du das auch mit E-Bikes oder mit ganz normalen, also mit Biobikes?
Bis jetzt noch mit Biobike, aber die Saison, ich gebe es zu, wird es das erste Mal mit E-Bike sein.
Und das geht vom Chargen her, also von dem Aufladen der Batterien und so gut?
Ja, wir haben gute Routen. Wir haben immer Routen, wo man mittags auch auf einer Hütte oder im Tal ist und man immer im Zweifelsfall mittags dann nochmal kurz nachladen kann.
Ah, okay, okay. Und wieso bist du jetzt umgestiegen? Ist das eine Altersfrage?
Ich gib's zu.
Das ist eine böse Frage, ne? Aber ich bin auch Mitte 50, ich darf das fragen.
Nein, ich gib's zu, ja. Es ist eine Altersfrage, es ist eine Komfortfrage, beziehungsweise haben wir jetzt einfach auch Gruppen, die komplett mit E-Bike fahren und da hast du einfach keine Chance mehr als Biobiker. Also da könnte ein hochtrainierter Worldcup-Fahrer könnte da noch mithalten, aber die Technik ist so gut und die Power ist so stark am Berg, dass du als Biobiker mit einer Gruppe oder mit mehreren E-Bikern keine Chance mehr hast.
Ja, das sehe ich auch so, wenn ich mir mein E-Bike angucke, was für eine Kraft das auch hat. Würdest du den Leuten raten, sich einen zweiten Akku zu kaufen, damit die eben dann nicht nur, sagen wir mal, jetzt 60, 70 Kilometer fahren, weil die sind schnell weg, wenn man nämlich viel bergauf fährt und dann auch mal in den Turbo-Modus geht? Oder sagst du, nö, das ist eigentlich nicht nötig?
Das ist eigentlich nicht nötig, vor allem wenn man denn die große Akkukapazität hat, sind eigentlich Touren bis 50, 60 Kilometer drin und ehrlich gesagt, größere Etappen fährt man fast nicht mehr. Also auch Touren, wenn du heutige Tourenbücher anschaust oder im Internet dir GPS-Daten holst von Touren, die meisten sind maximal 60 Kilometer. Und da schaut man einfach auf die sogenannte Reichhöhe des Bikes, das man sich kauft beim E-Bike. Das heißt einfach, wie viel Höhenmeter und wie viel Kilometer kombiniert sind mit einer Akkuladung drin. Das variiert nämlich auch, aber da gibt's ja unser gutes Bike-Magazin, das regelmäßige Tests hat und darin auch diese Werte veröffentlicht. Also wenn ich Wert auf möglichst viel Reichhöhe lege, muss ich einfach schauen, welches Bike kann das liefern.
Also ich fahre meinen Akku an einem Tag leer. Ohne Probleme. Also ich fahre dann mal nach von Kiel, ich wohne in Kiel, ne? Ich fahre dann nach Eckernförde, natürlich durchs Gelände und dann auch wieder zurück und dann ist das Ding nach 50 Kilometern leer. Ja. Obwohl es ein wirklich großer Akku ist, ne? Ein gutes Ding. Deshalb frage ich mich so, wenn ich eine Alpenüberquerung mache, da lege ich dann ja auch mal 80 oder vielleicht sogar mal 100 hin. Und dann habe ich mir eben überlegt, weil ich möchte das machen gerne, kaufe ich mir einen zweiten Akku oder nicht?
Ja, man kann auch schauen, es gibt noch diese Kombination, so ein Zusatz-Akku-Pack bei manchen Modellen, den ich dann entweder am Flaschenhalter mit anbauen kann oder schon eine Vorrichtung dafür da ist. Damit erhöhe ich schon mal meine Reichhöhe. Oder, ja, zweiter Akku ist halt immer ein bisschen schwierig, auch von der Länge her für den Rucksack und vom Gewicht.
Ne? Ja, total.
Einfach dann 2,5 Kilo mehr im Rucksack. Also ich würde dann eher taktisch planen und wirklich mittags immer eine Möglichkeit einplanen, wo ich einfach den Stecker nochmal reinstecken kann.
Ja, das ist aber kein Tesla, ne? Also es gibt halt nicht dieses Quick Charging, sondern ich finde schon, dass die ganz schön lahm sind, diese Charging-Geräte.
Ja, das ist richtig. Also du wirst den Akku nicht vollkriegen, aber ehrlich gesagt, man soll ja auch nicht durch die Alpen hetzen. Also wir machen zum Beispiel immer mindestens eine Stunde Mittag. Und da kann man dann schon ein paar Watt wieder reinholen.
Ja, dann hast du ungefähr so ein Viertel drin, würde ich sagen,
vom Akku. Und der sollte dann nach dem Vormittag, sollte der Akku auch noch mindestens halb voll sein.
Okay. Thomas, erzähl uns mal deine Karriere. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, dass du also ein Bikebuch nach dem anderen schreibst?
Ja, das ging wirklich los mit dem Bike-Magazin, eben Delius Glasing. Mhm. Und da merkst du jetzt dann auch das Alter. Das ging los 1989, also im letzten Jahrtausend.
Als das Bike-Magazin. Hattest du da schon Abitur?
Ja, gerade so. Ich konnte schon laufen. Also ich konnte schon Fahrrad fahren. Nein, ich war vorher Redakteur bei der Tageszeitung und bin viel Rennrad gefahren und hatte dann eben auch mein erstes Mountainbike. Hab dann das Bike-Magazin gelesen, nachdem ich das Surf-Magazin immer gelesen hatte.
Wir haben eine ähnliche Karriere gemacht, wir beide.
Ja, scheint so. Und da war eine Redakteursstelle ausgeschrieben, da habe ich mich beworben. Das war, wie gesagt, 89, das war nach der zweiten Ausgabe des Bike-Magazins. Also wirklich Urzeiten. Wow. Und dann bin ich eben zur dritten Ausgabe dazugekommen. Also Ausgabe Nummer 3, Original, das müsste Januar, Februar 1990 gewesen sein. Damals kam das Heft noch zweimonatlich, weil man noch gar nicht wusste, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Da hieß es ja auch, ach, Mountainbiken, das ist so eine, ist wieder so ein Trend aus USA, das verschwindet wieder. Wer braucht denn so komische Räder mit so dicken Reifen? Die schauen ja komisch aus und so. Und wie wir alle wissen, ist aus dem Trend, ja, ein Riesentrend geworden.
Ja, ist der Standard geworden, ne? Also, wer uns zuhört, saß hundertprozentig schon mal auf dem Mountainbike.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Verrat uns noch, wo sollte man denn am besten hinfahren? Oder würdest du auch sagen, guck mal vor deiner Haustür, kauf dir die entsprechende App, die dich vielleicht über schöne Routen führt und fahr um deine Haustür erstmal herum, um das kennenzulernen? Oder sagst du, nee, es gibt ein Gebiet oder zwei in Europa, wo man unbedingt hin muss?
Oh, es gibt jede Menge Gebiete in Europa, wo man unbedingt als Biker gewesen sein muss, das ist klar. Nein, aber die Hausrunde ist gar nicht schlecht, weil man macht's, wenn man immer nur von der Transalp träumt und dann zu Hause sitzt und das Fahrrad in der Garage steht und verstaubt, ist ehrlich gesagt nicht Sinn der Sache. Also die Hausrunde oder wenn man wirklich vor der Haustür einfach eine Feierabendrunde drehen kann, ich sag mal so eine Stunde und vielleicht 200-400 Höhenmeter. Ich bin ja hier im schönen Mittelfranken, gerade in der Nürnberger Ecke, aber auch die Münchner kennen sie natürlich und auch im Bergischen Land zum Beispiel. Also du findest in Deutschland, in den Mittelgebirgen und selbst bei dir ja immer Strecken, wo du auf jeden Fall eine Stunde unterwegs bist oder eineinhalb und auch Höhenmeter sammeln kannst. Und wenn du das 2-3 Mal die Woche machst, bist du auf jeden Fall ein besserer Biker mit der besseren Kondition. Und musste ich nicht noch gesondert auf eine Transalp zum Beispiel, was wirklich so ein Highlight in jeder Biker-Karriere ist, vorbereiten, sondern du hast schon eine gute Grundkondition.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Bike-Trails und aber auch den Alpen. Man geht ja immer davon aus, dass man Fahrrad fahren kann und dann fährt man halt los. Aber eigentlich ist es ein bisschen auch wie Skilaufen. Also entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und beim Fahrradfahren, wenn man dann auf diese schwierigen Trails geht, da muss man auch vernünftig vorbereitet sein und eine entsprechende Technik haben, ne?
Ja, da empfehle ich ein anderes Buch von mir, Bike-Fahrtechnik mit Holger Meyer, auch ein Urgestein der Szene. Nein, man lernt es aus dem Buch natürlich nicht, aber wie du richtig sagst, eine gewisse Grundtechnik hilft auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, Tim, aber Kiel ist jetzt fahrtechnisch, glaube ich, nicht das Highlight in Deutschland. Aber
nee, ganz, ist völlig anspruchslos. Also das Schlimmste bei uns ist der Wind und nicht die Berge.
Ja, genau. Der Gegenwind ersetzt die Höhenmeter. Ja. Und wenn ich wirklich gute Trails fahren will, also steinig, wurzelig, steil, bergauf, bergab, Gardasee ist natürlich so ein Mekka, aber wir haben auch zum Beispiel in Südtirol hervorragende Trails, wo man es genießen kann, dann sollte ich eine gewisse Grundfahrtechnik haben. Und da empfehle ich gerne auch, wir haben in Deutschland sehr gute Fahrtechnik-Trainer, die zum Beispiel alle auch schon für Bike gearbeitet haben. Wie gesagt, Holger Meyer, Stefan Herrmann, Manfred Stromberg, kenne ich alle persönlich, sind super gute Fahrer, die dieses Wissen und die Praxis auch gut weitergeben können. Also wenn du mehr Spaß im Gelände haben willst und einfach sicherer unterwegs sein willst, empfehle ich immer so ein Tag oder so ein Wochenende Fahrtechnik mit einem Profi, weil du bist viel sicherer und viel entspannter unterwegs.
Ja, das glaube ich sofort. Und ich weiß zum Beispiel auch vom ADAC-Sicherheitstraining, dass man auf viele Sachen gar nicht selber kommt. Und das finde ich total spannend, dass es da wirklich Techniken gibt, die einen einfach weiterbringen und es sicherer machen.
Ja, und das ist beim Biken genauso. Man kann die richtige Bremstechnik lernen, man kann eine richtige Kurventechnik lernen. Allein wie ich auf dem Bike sitze oder wie ich drauf stehe, wenn es ruppig wird, das ist so eine Art Grundposition, wie du vorhin auch gesagt hast, wie beim Skifahren. Wenn man das beherzigt und wenn man das sozusagen verinnerlicht, dann ist man einfach, wie gesagt, entspannter unterwegs. Weil beim Biken, man ist halt im Gelände. Und ich habe auch schon ganz nette Abschürfungen und andere Verletzungen gesehen, die man hätte vermeiden können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist eben längst nicht so ungefährlich, wie man denkt, muss man auch mal wieder sagen. Wie hast du es geschafft, dieses Buch zu schreiben, neben deinem Fulltime-Job bei der Bike und deinen ganzen anderen Aktivitäten, die du machst? Und wie lange hast du da dran geschrieben?
Das Buch lief am Anfang sozusagen aus den Heftinhalten mit. Da musste dann oder da konnte ich dann aus den bestehenden Inhalten noch ergänzen und erweitern und erweitern. Und so ist eigentlich auch dieses Buch inzwischen in seiner 19. Auflage auch entstanden. Das heißt, alles, was modernisiert wurde auf dem Markt, wurde auch im Buch entsprechend modernisiert. Das heißt, die 19. Auflage nach jetzt ja über 20 Jahren hat eigentlich mit dem ersten Buch nicht mehr viel gemeinsam, aber es wurde halt immer wieder erweitert. Das heißt, ich musste es nicht von null auf neu schreiben. Ich musste das Mountainbike nicht neu erfinden.
Hast du ein bisschen Angst vor Kritik manchmal? Also ich kenne das von meinen Büchern, dass ich an gewisse Sachen nicht gedacht habe oder vielleicht auch nicht ganz richtig geschrieben habe oder dass es zumindest noch Alternativen dazu gäbe. Wie ist das mit dir?
Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Da ist sicher immer ein Teil drin. Also es gibt einen Teil, das dann nicht im Buch ist und dann kommt eine Leserzuschrift oder eine E-Mail. Ja, aber da hätte man doch noch dieses Federgabelmodell beschreiben können und jenes. Das ist, gebe ich zu, der Nachteil eines Buchs. Es kann nicht immer hochaktuell sein, weil der Markt, der Mountainbike-Technikmarkt sich sehr schnell erneuert und immer wieder neue Details und kleinere Verbesserungen angebracht werden. Also es kann nicht hundertprozentig aktuell sein. Ich sehe es auch mehr als Kompendium. Also wer zum Beispiel ein Mountainbike neu kauft und gar keine Ahnung hat, wie eine Schaltung funktioniert oder eine hydraulische Scheibenbremse, was ja durchaus technisch ist, für den ist das Buch auf jeden Fall geeignet, weil er da diese Basics lernt. Da ist vielleicht dann nicht sein Bremsmodell beschrieben, aber die grundsätzliche Technik, wie man so eine Bremse, wie man Bremsbeläge wechselt oder zum Beispiel so eine Bremse entlüftet, die ist grundsätzlich gleich und die wird da drin beschrieben. Also die Basics und das Fundamentale, was man brauchen kann, ist auf jeden Fall drin. Dass nicht alles erfasst ist, gut, damit müssen wir alle leben.
Was fährst denn du für ein Fahrrad oder Fahrräder? Und kriegst du als Bike-Journalist Fahrräder vielleicht zum EK oder sogar geschenkt? Weil das wäre dann ja schon wieder journalistische Beeinflussung eigentlich, ne?
Ja, das wäre es. Aber nein, mein Fahrrad, das ich fahre, ein Full Suspension mit 140 mm Federweg.
Oh, wow.
Ja, für die Alpen ist es schon ganz gut. Ist selbst gekauft. Ich gebe zu, mit etwas Rabatt, aber nicht, dass ich jetzt für diese Marke, siehst du, ich mache jetzt nicht mal jetzt Werbung dafür. Nein, und der noch größere Vorteil ist als Bike-Journalist, man kann einfach ein Testfahrrad nehmen und einen ganzen Sommer lang fahren und schreibt natürlich dann auch den Testbericht darüber. Bei Bike haben wir eben diese Langzeittests, was wirklich von Vorteil ist, weil wenn das Fahrrad, wie bei mir, dann 4 Alpenüberquerungen übersteht oder womöglich gar keinen Defekt hat, kann man davon ausgehen, dass dieses Modell ziemlich gut ist.
Auf jeden Fall. Wie lange hast du gebraucht, um dir ein E-Bike zuzulegen?
Unglaublich viele Jahre, weil ich besitze heute noch keins.
Ah, okay. Ich dachte, du hättest eins wegen der Alpenüberquerung.
Nein, ich besitze noch kein E-Bike und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht wirklich vor.
Okay.
Aber da bin ich ein bisschen eigen, beziehungsweise ich habe ja Zugriff auf ein E-Mountainbike, wenn ich möchte. Das ist natürlich der Luxus dann schon, wenn man in dieser Branche arbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe bei mir einfach, dass ich jetzt längere Touren, sagen wir mal, also für die, die sich in Kiel auskennen, ja, ich wohne am Westufer, wenn ich dann ans Ostufer der Kieler Förde fahre, da würde ich normal das Auto nehmen. Und seitdem ich mein E-Bike habe, nehme ich natürlich das E-Bike. Das heißt, es erweitert einfach meinen Fahrradhorizont, den alltäglichen, unglaublich. Könnte dir ja auch so gehen, ne, wenn du dir eins kaufen würdest. Oder sagst du, nö, komm, das kriege ich alles immer noch mit Biobike hin.
Das kriege ich noch mit Biobike hin, sage ich wirklich.
Ja, klar, kriege ich auch hin, habe ich aber oft keine Lust drauf. Weißt du, wo ich denke, oh Gott, ich hätte noch mal 20 Kilometer heute Abend und 20 zurück. Nee, komm, ich setze mich auf mein E-Mountainbike.
Ja, aber
nee, da bist du mehr Fahrradfahrer als ich merke schon.
Eben, also du merkst an meinem Zögern, ich will nicht angeben, aber wenn du einfach 40 Jahre lang auf dem Fahrrad sitzt, dann ist es für dich völlig normal, mal 30, 40 Kilometer zu fahren.
Also, ja, du hast wahrscheinlich auch mehr Hornhaut am Hintern als ich.
In guten Jahren bin ich 10 Monate Fahrrad gefahren im Jahr. Also
wow.
Da war das kleinste Problem.
Verrate uns zum Schluss, was als nächstes Größeres vielleicht für dich ansteht.
Größeres nicht mehr, gebe ich auch zu. Das ist durch. Das Größte war für mich das Cape Epic zum Beispiel. Das größte Etappenrennen der Welt oder das härteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Das war jetzt auch gerade wieder. Das läuft eben in Südafrika, meiner Wahlheimat sozusagen. Und dieser werden nur ganz normale Transalps drin sein.
Aber mehrere?
Ja, zwei sind es auf jeden Fall. Vielleicht werden es wieder drei.
Unglaublich. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß. Wünsche dir viel Sicherheit auf dem Fahrrad. Und für euch nochmal der ultimative Bike-Workshop von Thomas Rögner. Also ich hätte mir gewünscht, es früher in Händen gehabt zu haben. Thomas, vielen, vielen Dank.
Gerne, Tim.
Zum Schluss, ihr könnt das Buch, den ultimativen Bike-Workshop, natürlich bei uns gewinnen. Die Frage lautet dieses Mal, wie viel Millimeter misst der Federweg bei Thomas Rögners Fully? Schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Die Verlosung läuft, bis die nächste Folge draußen ist. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr den Podcast liked oder einen Kommentar hinterlasst.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.